Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um ein Thema, das immer größer wird, über das aber oft nur so hinter vorgehaltener Hand gesprochen wird. Was passiert eigentlich, wenn wir älter werden und Hilfe brauchen?
Speziell schauen wir heute mal auf gemeinschaftliche Wohnprojekte. Man hat ja oft dieses, naja, fast schon romantische Bild im Kopf. Alle kümmern sich umeinander, eine große solidarische Familie.
Genau.
Aber was passiert, wenn aus dem gelegentlichen Einkauf für den Nachbarn eine monatelange Pflege wird? Du hast uns dazu einen wirklich spannenden Zwischenbericht einer Arbeitsgruppe geschickt. Und der schaut genau dahin, wo es wehtut. Lass uns da mal richtig eintauchen.
Ja, genau. Die Quelle ist ein Entwurf, ein Zwischenbericht der sogenannten Caring AG. Das ist eine Arbeitsgruppe, die sich aus Leuten verschiedener Wohnprojekte zusammensetzt.
Okay. Und das ist das Besondere daran. Hier wird nicht aus dem Elfenbeinturm theoretisiert, das ist ein Destillat aus gelebter Erfahrung. Die Mission dieser Analyse ist es, ganz ehrlich zu fragen: Wie gehen wir als Gemeinschaft mit Sorge, mit Pflege, mit gegenseitiger Unterstützung um?
Also wirklich aus der Praxis?
Total. Der Bericht sammelt Ideen, Erfolge, aber eben auch die knallharten Probleme und Konflikte, auf die die Menschen vor Ort stoßen. Es ist ein wirklich unverstellter Blick hinter die Fassade des solidarischen Wohnens.
Unverstellter Blick ist ein gutes Stichwort. Fangen wir doch mal ganz am Anfang an. Warum wurde diese Arbeitsgruppe überhaupt gegründet? Da muss es ja ein gewisser, sagen wir mal, Leidensdruck gegeben haben.
Absolut. Der Bericht zeichnet da ein sehr klares Bild. Stelle diese Projekte vor, gegründet vor 20, 30 Jahren von Leuten, die damals so in der Mitte ihres Lebens standen.
Mhm.
Heute leben dort überdurchschnittlich viele Menschen über 60, teils weit über 80. Und auffällig ist auch der hohe Anteil alleinstehender Frauen. Das heißt, die demografische Realität hat die Gründungsideale eingeholt.
Die Zeit ist einfach vergangen.
Genau. Einige dieser Gemeinschaften haben bereits sehr schmerzhafte Erfahrungen gemacht mit schweren Pflegefällen, mit dem Tod von langjährigen Nachbarn. Bei anderen ist das Thema noch eher so eine diffuse Angst am Horizont.
Also im Grunde die Erkenntnis, dass der Traum vom gemeinsamen Altwerden plötzlich mit der sehr prosaischen Realität von Pflegebedürftigkeit konfrontiert wird.
Genau. Und es geht ja nicht nur um die großen Dramen. Der Bericht nennt explizit auch subtilere Probleme.
Wie zum Beispiel?
Wie zunehmende Einsamkeit oder der schleichende Rückzug einzelner Bewohner, die sich vielleicht nicht mehr zugehörig fühlen. Aus dieser Gemengelage entstanden dann die Kernfragen der AG, die sich durch den ganzen Text ziehen.
Okay, und die wären?
Was passiert konkret, wenn jemand stürzt und wochenlang nicht mehr aus der Wohnung kann? Wo liegen die Grenzen der spontanen Nachbarschaftshilfe? Und das ist die entscheidende, die schwierigste Frage. Wie organisieren wir Hilfe so, dass die Helfenden nicht selbst vor die Hunde gehen?
Der Selbstschutz der Helfenden?
Ja. Dieser Konflikt der Wunsch zu helfen versus die Notwendigkeit des Selbstschutzes, das ist das eigentliche Spannungsfeld.
Das leuchtet ein. Und der Bericht bleibt ja nicht bei diesen abstrakten Fragen stehen, sondern wird sehr...
Sehr konkret.
Sehr konkret, was die Auslöser angeht, das fand ich stark. Es geht nicht nur um Pflege.
Richtig, er bricht dieses große, unheimliche Wort Pflege auf ganz alltägliche Ereignisse herunter. Da ist der schwere Sturz mit kompliziertem Bruch und monatelanger Reha.
Klar.
Der plötzliche Krankenhausaufenthalt, nachdem völlig unklar ist, wie es zu Hause weitergehen soll. Aber eben auch Phasen starker psychischer oder körperlicher Erschöpfung, vielleicht nach dem Tod eines Partners.
Die schleichenden Krisen.
Ja, man traut sich nicht mehr allein raus, vereinsamt. Das sind diese schleichenden Krisen.
Moment, da war doch auch ein Punkt, der mich stutzen ließ. Die nannten auch sowas wie einen überfluteten Keller als Auslöser. Das passt auf den ersten Blick ja gar nicht zu Alter und Krankheit.
Das ist ein brillanter Punkt, denn er zeigt, worum es im Kern geht. Um unvorhergesehene Krisen, die deine eigene Autonomie schlagartig in Frage stellen.
Ah, okay.
Ob das Bein gebrochen ist oder der Keller verläuft, in beiden Fällen bist du aufgeschmissen und brauchst schnell und unbürokratisch Unterstützung. Es geht also um die Resilienz der Gemeinschaft als Ganzes.
Und die Hilfe, die dann kommt, ist ja dann auch sehr praktisch, oder?
Erstmal total praktisch. Fahrdienste zum Arzt, Einkäufe, den Hund ausführen, mal was Gekochtes vor die Tür stellen oder, ganz wichtig, einfach nur da sein und zuhören.
Und wie wird das organisiert? Doch sicher nicht über einen zentralen Dienstplan, nehme ich an.
Eben nicht. Der Bericht beschreibt sehr treffend, dass sich dafür meist kleine, informelle Kreise bilden. Also 3-4 Leute, die einer Person besonders nahe stehen, kümmern sich dann ganz intensiv.
Das ist ja erstmal was Gutes.
Einerseits ist das wunderbar, weil es auf persönlicher Beziehung und Zuneigung basiert. Aber, Und das ist der Haken, den der Bericht klar benennt. Diese Kümmerkreise sind für den Rest der Hausgemeinschaft oft fast unsichtbar.
Ah, jetzt sehe ich das Problem. Das heißt, nach außen hin sieht alles super aus, aber in Wahrheit leisten wenige die ganze Knochenarbeit und brennen langsam aus.
Exakt.
Und die anderen denken, läuft doch alles. Toll, wie solidarisch wir sind.
Genau das ist die Gefahr. Es wirft sofort die Frage nach der Lastenverteilung und der Transparenz auf. Wer trägt eigentlich wie viel? Und ist dieses informelle Modell auf Dauer tragfähig? Also wenn mal 3, 4 Leute gleichzeitig intensive Hilfe brauchen?
Die Antwort ist wahrscheinlich nein.
Die Antwort ist ziemlich klar. Nein, ist es nicht. Und genau an diesem Punkt setzt die Suche nach strukturierten Lösungen an.
Okay, das ist die perfekte Brücke. Wenn also diese spontane, beziehungsbasierte Hilfe an ihre Grenzen kommt, was liegt dann in diesem Werkzeugkasten für gelebte Solidarität, wie der Bericht es ja quasi beschreibt?
Der Werkzeugkasten ist wirklich vielfältig. Es fängt bei ganz, ganz niederschwelligen Dingen an.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel eine einfache Messenger-Gruppe für schnelle Absprachen. Wer kann heute für Frau Müller einkaufen? Oder eine Notfallliste, die zentral und sicher verwahrt wird, mit Kontaktdaten von Angehörigen, Hausarzt, Vertrauenspersonen.
Klingt banal, aber ist im Ernstfall entscheidend.
Total. Genauso eine klare Schlüsselregelung. Wer hat einen Ersatzschlüssel und darf wann in die Wohnung? Alles kleine, aber potenziell lebensrettende Details.
Das sind ja eher so technische, organisatorische Hilfen. Aber gibt es auch Ideen, die mehr auf die soziale Vorsorge abzielen?
Ja, und hier wird es wirklich faszinierend. Der Bericht stellt die sogenannten Lebenszeichenregelungen vor.
Lebenszeichen, was ist das?
Die Idee ist, dass man sich auf ein kleines tägliches Zeichen einigt, um zu signalisieren, mir geht es gut. Das kann eine kurze Nachricht in einer Gruppe sein oder was ganz Analoges, wie die Jalousie am Küchenfenster, die bis 10 Uhr hochgezogen sein muss.
Puh, das finde ich spannend, aber es hat auch was Kontrollierendes. Ich kann mir vorstellen, dass manche sagen, ich will nicht, dass mein Nachbar prüft, ob ich meine Jalousie hochgezogen habe. Berührt der Bericht das auch?
Absolut. Das ist ein zentraler Punkt. Solche Regelungen funktionieren natürlich nur, wenn sie auf absoluter Freiwilligkeit und gemeinsamen Absprachen beruhen. Das darf kein Zwang sein.
Okay.
Der Bericht beschreibt das als einen Wandel in der Haltung. Weg von der rein reaktiven Hilfe, also man wartet, bis was Schlimmes passiert ist, hin zu einem proaktiven, alltäglichen Sicherheitsnetz.
Man will Probleme frühzeitig erkennen.
Genau. Es gab wohl auch schon Fälle, wo jemand nach einem Sturz tagelang unbemerkt in der Wohnung lag. Genau das will man damit verhindern. Es ist eine Abwägung zwischen Privatsphäre und Sicherheit, die jede Gemeinschaft für sich aushandeln muss.
Verstehe. Und neben diesen Alltagsmechanismen, wie sieht es mit größeren organisatorischen Modellen aus?
Da werden verschiedene Stufen vorgeschlagen. Die einfachste ist die Gründung einer festen Caring-AG in jedem Haus, die sich regelmäßig trifft und als Anlaufstelle dient.
Eine Art Kümmerteam.
Genau. Eine andere Idee ist eine kleine gewählte Kerngruppe, die im Krisenfall die Koordination übernimmt, um die informellen Kreise zu entlasten. Ein Modell, das ich besonders charmant finde, sind Patenschaften.
Patenschaften?
2 oder 3 Haushalte tun sich zusammen und sind quasi gegenseitig füreinander zuständig. Man kennt die Gewohnheiten des anderen, hat die wichtigsten Kontaktdaten und schaut einfach ein bisschen aufeinander.
Das schafft eine persönliche, aber trotzdem definierte Verantwortung.
Exakt. Eine sehr persönliche, aber trotzdem klar definierte Verantwortlichkeit.
Und was ist, wenn all das nicht mehr reicht? Wenn jemand wirklich professionelle Pflege braucht, stößt das System da nicht an seine härteste Grenze?
Ja, und genau deshalb betont der Bericht so stark, dass die Perspektive über das eigene Haus hinausgehen muss. Es geht nicht darum, professionelle Pflegedienste zu ersetzen. Das wäre Wahnsinn.
Sondern?
Es geht um die kluge Kooperation mit externen Profis, Pflegediensten, Beratungsstellen. Aber der Bericht geht noch weiter und denkt über echte Innovationen nach.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel eine Wohnung im Haus gezielt für eine Pflegekraft oder einen Studenten freizuhalten, der gegen Mietnachlass gewisse Hilfsdienste leistet.
Und dann war da noch diese Idee mit der Pflege-WG, oder? Das klingt ja fast utopisch.
Das klingt erstmal utopisch, ja. Die Idee ist die Gründung einer gemeinschaftlich organisierten Pflege-WG innerhalb des Wohnprojekts. Aber das ist kein reines Hirngespinst mehr.
Ach was?
Der Bericht erwähnt, dass eine Untergruppe dazu bereits recherchiert und konkrete Gespräche mit potenziellen Trägern und sogar mit der Stadt Bielefeld geführt hat.
Das ist ja konkret.
Ja. Da wird also versucht, die Lücke zwischen reiner Nachbarschaftshilfe und dem oft starren, anonymen Pflegesystem kreativ und selbstbestimmt zu schließen. Das ist noch Zukunftsmusik, aber es zeigt die Richtung.
Das ist wirklich beeindruckend. Aber wir haben jetzt viel über Strukturen und Modelle gesprochen. Die besten Pläne scheitern ja oft am Menschen. Der Bericht ist da ja auch sehr ehrlich, was die psychologischen Hürden angeht. Da gab es diesen einen Satz, der mich nicht mehr losgelassen hat. Für die einen ist es zu weit weg, für die anderen ist es zu nah.
Ja, dieser Satz ist die vielleicht treffendste Zusammenfassung der menschlichen Herausforderung.
Was bedeutet der genau?
Er bedeutet, die Jüngeren und Fitteren im Projekt, sagen wir mal die 55-Jährigen, fühlen sich vom Thema Alter, Gebrechlichkeit und Pflege oft noch überhaupt nicht betroffen. Für die ist das emotional Lichtjahre entfernt.
Zu weit weg.
Genau. Für die Älteren aber, die vielleicht schon über 75 sind, ist das Thema bedrohlich nah. Es macht ihnen Angst, konfrontiert sie mit der eigenen Endlichkeit und dem Verlust von Autonomie.
Und sie haben Angst vor Betüddelung, wie der Bericht es nennt, davor entmündigt zu werden.
Genau. Die Angst, dass die gut gemeinte Fürsorge der Nachbarn in eine Art soziale Kontrolle umschlägt, bei der einem ständig jemand über die Schulter schaut.
Und das ist eine Sackgasse, oder?
Es führt zu einer fundamentalen Frage, auf die auch die AG, wie sie ehrlich zugibt, noch keine endgültige Antwort hat. Wie und wann spricht man dieses Thema überhaupt an, ohne dass die einen sofort abwinken und die anderen in eine Abwehrhaltung verfallen?
Wie schafft man eine Kultur des Vorsorgens, ohne Angst zu schüren?
Exakt. Das ist eben keine Organisationsfrage, sondern eine Frage der Gemeinschaftskultur.
Und dann ist da ja noch die andere Seite der Medaille, die riesige Hürde, überhaupt um Hilfe zu bitten. Das scheint ja ein Kernproblem zu sein.
Ein absolutes Kernproblem. Der Bericht formuliert glasklar, das fällt den meisten extrem schwer. Und die Gründe sind vielfältig. Da ist Scham, da ist das über Jahrzehnte verinnerlichte Selbstbild der Stärke und Unabhängigkeit.
Dieser typische Satz, ich will doch niemandem zur Last fallen.
Ja, ich habe mein Leben lang alles allein geschafft, ich will doch niemandem zur Last fallen. Man will nicht in der Schuld des anderen stehen.
Wobei der Bericht da ja eine interessante Unterscheidung macht, die mir sehr eingeleuchtet hat.
Ja, die ist enorm wichtig. Er unterscheidet zwischen sichtbaren, klar umrissenen Problemen und unsichtbaren, diffusen Leiden.
Okay.
Wenn du dir das Bein gebrochen hast und mit Gips im Rollstuhl sitzt, ist es relativ einfach zu sagen. Kannst du mir bitte den Müll runterbringen? Das Problem ist für alle sichtbar und endlich.
Verstehe.
Aber es ist unendlich viel schwerer, zum Nachbarn zu gehen und zu sagen, ich fühle mich furchtbar einsam. Oder ich bin mit allem überfordert und habe depressive Phasen.
Das sind die unsichtbaren Krisen.
Genau, bei denen die Hürde, um Hilfe zu bitten, am allerhöchsten ist.
Das ist so ein wichtiger Punkt. Und es gibt da ja diese fast schon berührende Stelle im Bericht, wo es heißt, manche Bewohner hätten formuliert, dass sie das Annehmen von Hilfe bewusst üben wollen.
Ja, das zeigt die ganze Tiefe des Problems. Es wird als eine persönliche Lernaufgabe verstanden, die eigene Definition von Unabhängigkeit zu überdenken. Zuzulassen, dass man verletzlich ist.
Das ist deine innere Haltung.
Eine Haltung, die man aktiv einüben muss. Und dann stehen auf der anderen Seite die Helfer, die in ihrem eigenen Dilemma stecken. Ein Mix aus Mitgefühl, Verantwortungsgefühl und der sehr realen Angst, an die eigenen Grenzen zu stoßen.
Wann ist genug?
Ja, wann ist genug? Gibt es, wie der Bericht fragt, so etwas wie eine moralische Pflicht zu helfen in einem solchen Projekt? Oder darf ich auch mal Nein sagen, wenn mein Nachbar zum 5. Mal in der Woche anruft?
Das führt uns doch direkt zu dieser zentralen Spannung, die sich durch den ganzen Text zieht. Die zwischen der spontanen, persönlichen Hilfe und der organisierten, strukturierten Hilfe. Kannst du das nochmal auf den Punkt bringen?
Gerne. Also, die beziehungsorientierte Hilfe ist die, die aus Sympathie und Freundschaft entsteht. Spontan, warmherzig, sehr persönlich. Das kann unglaublich tragfähig sein.
Aber
sie hat eben die Nachteile, die wir besprochen haben. Sie ist unübersichtlich, oft ungerecht verteilt und kann einzelne Superhelfer komplett ausbrennen lassen.
Und die strukturierte Hilfe soll das lösen?
Genau. Die strukturierten Formen, feste AGs, Ansprechpartner, vereinbarte Abläufe sollen für Transparenz sorgen und die Last auf mehr Schultern verteilen. Sie sollen entlasten.
Aber da gibt es sicher auch einen Haken.
Klar. Sie bergen die Gefahr, als zu organisiert, zu bürokratisch oder unpersönlich empfunden zu werden. Plötzlich fühlt sich die spontane Hilfe wie eine Verpflichtung an, die auf einem Plan steht.
Ah.
Und manche wehren sich dagegen und sagen, ich helfe, wem ich will und wann ich will und lasse mir das nicht vorschreiben. Dieses Spannungsfeld zwischen der Wärme der persönlichen Beziehung und der Entlastung durch eine faire Struktur, das ist wahrscheinlich die größte Verhandlungsaufgabe, die diese Gemeinschaften haben.
Okay, nach all den Ideen, den Ambitionen, aber auch den tiefen menschlichen Herausforderungen, was ist denn das Fazit? Was kann so ein Wohnprojekt realistischerweise leisten? Und vielleicht noch wichtiger, was kann es nicht leisten?
Der Bericht fasst das am Ende sehr nüchtern und klar zusammen. Er definiert 4 realistische Rollen für ein Wohnprojekt.
Die wären?
Erstens, ein sozialer Rahmen sein. Also ein Ort, wo man im Alltag aufeinander achtet, wo es Gesprächsangebote gibt und Einsamkeit weniger Raum hat.
Zweitens,
eine unterstützende Umgebung sein, die praktische Hilfe im kleinen, überschaubaren Rahmen organisiert.
Die Fahrdienste, die Einkäufe.
Genau, die Fahrdienste, die Einkäufe, die Besuche.
Und die anderen beiden Rollen zielen dann mehr auf die Organisation ab.
Richtig. Drittens, ein Strukturgeber sein. Also die Notfallinformationen organisieren, die Kommunikationswege schaffen. Und viertens, eine ganz entscheidende Rolle, ein Vermittler sein.
Ein Vermittler.
Das Projekt selbst muss nicht alles können, aber es kann die Brücke bauen, den Kontakt zu professionellen Angeboten wie der Pflegeberatung herstellen, die Bewohner ermutigen, diese auch zu nutzen, ihnen vielleicht sogar bei den Anträgen helfen.
Das heißt, das Wohnprojekt wird zur Brücke in das professionelle System, nicht zum Ersatz dafür. Das ist eine wichtige Klarstellung.
Eine überlebenswichtige Klarstellung. Und deshalb ist der Punkt der Grenzziehung so prominent. Die Arbeitsgruppe formuliert das unmissverständlich. Wohnprojekte sind keine Pflegeeinrichtungen. Punkt.
Das muss klar sein.
Absolut. Sie können und sollen keine Rund-um-die-Uhr-Betreuung leisten und professionelle Leistungen der Pflegeversicherung nicht durch ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe ersetzen.
Was ich daran so stark finde, ist, dass diese Grenze nicht als Scheitern oder als Kapitulation dargestellt wird.
Im Gegenteil. Sie wird als notwendige Voraussetzung für eine nachhaltige und gesunde Unterstützungskultur dargestellt. Nur wenn allen Beteiligten, den Helfenden wie den Hilfeempfangenden, glasklar ist, was nicht geleistet werden kann, kann man sich auf das konzentrieren, was möglich ist.
Das schützt vor Überforderung.
Und vor bitteren Enttäuschungen. Es geht darum, einen ehrlichen Vertrag innerhalb der Gemeinschaft zu schließen.
Fassen wir die wichtigsten Erkenntnisse noch einmal zusammen. Du hast uns einen Bericht geschickt, der wirklich schonungslos ehrlich in die Realität des gemeinschaftlichen Wohnens blickt, also weit weg von jeder Romantisierung.
Ja.
Wir haben die ganz konkreten Auslöser für Hilfebedarf gesehen, vom Sturz bis zur psychischen Krise. Wir haben diesen beeindruckenden Baukasten an Lösungen erkundet, von einfachen Messenger-Gruppen über Lebenszeichenregeln bis hin zu kühner Vision einer gemeinschaftlichen Pflege-WG.
Und vor allem haben wir gesehen, wie tief die menschlichen und emotionalen Herausforderungen sind, die mit dem Geben, aber vor allem auch mit dem Annehmen von Hilfe verbunden sind.
Genau. Und man muss bedenken, dieser Bericht ist eine Momentaufnahme, ein Zwischenstand. Die AG will sich als nächstes Jahr mit den ganz harten Nüssen beschäftigen. Demenz, der Umgang mit dem Sterben, die Rolle von Angehörigen.
Das Thema ist also noch lange nicht auserzählt. Überhaupt nicht. Aber der letzte Gedanke für dich könnte vielleicht sein, der Bericht konzentriert sich auf Wohnprojekte, also auf Orte, wo Menschen sich bewusst für eine Gemeinschaft entschieden haben. Aber was wäre, wenn du die Denkweise und die Fragen aus diesem Bericht auf dein ganz eigenes Umfeld überträgst?
Auf das normale Mietshaus?
Auf das normale Mietshaus, in dem du lebst, oder auf deine direkte Nachbarschaft. Welche winzige, niederschwellige Struktur könnte dort schon einen riesigen Unterschied machen? Vielleicht ist es am Ende gar nicht die große Caring-AG, sondern die ganz einfache Frage. Wer in diesem Haus hat eigentlich meine Notfallnummer? Und habe ich seine?